schnellste Frau der Welt. Wahrscheinlich eine Dame aus Jamaika.
Ich weiß nur bei den Männern, wer der schnellste Mann ist. Und zwar, das ist der Usain Bolt, immer noch, genau. Aber bei den Frauen, ich weiß es leider nicht.
Ach, das ist ja grauenhaft, dass man den Usain Bolt als schnellsten Mann, meinte ich, kennt. Die schnellste Frau, ich keine Ahnung.
Bei dem Namen Flo Jo klingelt nichts bei mir.
Bei mir klingelt da sehr viel. Hallo. Mein Name ist Miguel Krogerus und das hier ist die Geschichte einer Frau, die die Welt verändert hat und dann vergessen wurde. Aber ich habe sie nie vergessen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich im September 1988 in sie verliebt habe. Also, was heißt verliebt? Ich war damals 11 und sie war 28. Es ist Sonntagmittag. Am anderen Ende der Welt, in Seoul in Südkorea, finden die Olympischen Sommerspiele statt. Und ich sitze zu Hause vor dem Fernseher und mein Herz rast. Da auf Bahn 3 im 100-Meter-Finale steht sie, Florence Griffith Joyner. Sie hat lange Fingernägel, weiß und rot lackiert, rot wie ihr Lippenstift. Die schwarzen Locken fallen ihr ins Gesicht und sie streicht sie lässig nach hinten. Sie lächelt in die Kamera und ich lächle zurück. Und dann rennt sie los. Allen davon, als würde sie von einer unsichtbaren Kraft gezogen werden. Ich höre den Kommentator kaum, ich habe nur Augen für sie. Und so wie mir geht es in diesem Moment der ganzen Welt. Alle sind verliebt in Flo Jo, wie sie genannt wird. Flo Jo. So als wäre ihr ganzer Name einfach zu lang für die schnellste Frau, die es je gab. Wenn ich heute den Lauf sehe auf YouTube, dann ist das so, als würde ich meine eigene Kindheit noch einmal sehen. Denn in diesen 10 Sekunden ist irgendwie alles drin, was meine frühen Jahre ausmacht. Die Aufregung, die Ungewissheit, das Tempo, die schier unbegrenzten Möglichkeiten. Diese Aufbruchstimmung ist damals, im Sommer 1988, überall. Im norddeutschen Lübeck, wo ich wohne, und im fernen Südkorea, wo Flo Jo als Erste die Ziellinie überquert. Und wo zum ersten Mal nach den Boykotten in Moskau 1980 und Los Angeles 1984 wieder alle Länder an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die aus dem Ostblock und die aus dem Westen. Hand in Hand heißt die Hymne dieser Spiele. Der Soundtrack zum Lebensgefühl kurz vor dem Fall der Berliner Mauer, von dem noch niemand ahnt, aber so viel ist klar, die Welt wird sich rasant verändern, zum Besseren. Als die Band bei der Eröffnungsfeier diesen Hit spielt, tanzen um sie herum Gruppen in Folklorekostümen von allen Kontinenten. Ein buntes Meer der Vielfalt vereint, um den Sport zu feiern. Weiße Friedenstauben steigen an diesem Tag in den Himmel. Und wohl niemand steht damals so sehr für die strahlende Zukunft wie Flo Jo. Eine schwarze Frau aus einfachen Verhältnissen, die einen märchenhaften Aufstieg hingelegt hat, die aussieht wie ein Supermodel und nun allen davonrennt. Im Sommer 88 ist sie die bekannteste Sportlerin der Welt. Sie war die erste Sportlerin, die wirklich jeder kannte.
Mika? Tut mir leid, dass ich dich hier unterbrechen muss, aber ich kann dir schon sagen, in wen du verliebt warst. In eine Doperin, eine Betrügerin, ein Phantom. Du warst in eine Frau verliebt, die ziemlich rätselhaft und viel zu früh verstorben ist und deren Tragödie nie wirklich aufgeklärt wurde, bis heute.
Olympian legend or all-time cheat? Everyone's got their own opinion about Florence Griffith Joyner.
I write my goals down on a piece of paper, put it in the bathroom on the refrigerator so that I could see what I want to accomplish. And that motivates me.
The speculation regarding her drug use only intensified when Joyner died suddenly in 1998.
35 years after her rise to fame, Florence Griffith Joyner's exceptional speed remains shrouded in mystery.
Mein Name ist Christoph Gertsch. Als Flo Jo in Seoul gewonnen hat, war ich erst 6. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Heute bin ich wie du, Mika, Reporter beim Tagesanzeiger-Magazin in der Schweiz. Wir haben schon viele Geschichten zusammen recherchiert. aber anders als du habe ich mich auch beruflich lange mit Sport beschäftigt. Ich war eine Weile Selbstleistungssportler und dann viel länger Sportreporter. 5-mal habe ich von Olympischen Spielen berichtet. Jahrelang war ich quasi im Stadion zu Hause und ganz ehrlich, über Flowjo, deine Flowjo, hat da niemand mehr gesprochen. Das liegt nicht nur daran, dass sie tot ist. Das liegt vor allem daran, dass diese verrückte Zeit, die 80er Jahre, im Spitzensport ein Schandfleck ist. Damals wurde Doping, wie wir es heute kennen, erfunden und Flowjo, die war das Covergirl dieser Jahre.
When you think of beauty, speed and style all wrapped up in one sensational package, you can't help but think of one person. Florence Griffith Joyner, Flojo.
Der 100-Meter-Sprint ist die Urform jeden Wettkampfs. Purer geht es nicht. Mensch gegen Mensch. Aber Flojo lief übermenschlich. In einer Zeit, in der vermutlich niemand ungedopt war, war sie ein Wunder unter Wunderläuferinnen. Bei Olympia 1988, als du als Junge zugeschaut hast, Mika, dreht sie erst richtig auf, als die anderen schon langsamer werden. Dabei war das noch nicht mal ihr schnellstes Rennen. Ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen war sie sogar Weltrekord gerannt. 10,49 Sekunden. Niemand, der dabei war, konnte es glauben und bis heute ranken sich wilde Theorien um diese Sensation. Schon der Kommentator damals im Fernsehen hatte sofort seine Zweifel an dieser magischen Zeit.
Aber Christoph, selbst wenn man heute im Stadion nicht mehr von Flojo spricht, sie ist doch immer noch da. Denn diese irre Zeit, diese 10,49 Sekunden, ist bis heute ungeschlagen. Und so lange halten Weltrekorde ja normalerweise nicht, aber Flojo hält seit 1988 gleich zwei Rekorde. Den über 100 und den über 200 Meter. Und wenn nun bei den Olympischen Spielen in Paris die Sprinterinnen in den Start gehen, werden Flojos Zeiten mal wieder auf der ganzen Welt auf den Bildschirm eingeblendet sein. Weil sie bis heute die schnellste Frau der Welt ist. Man hat versucht, Flojo vergessen zu machen, ihr alles zu nehmen. Ihre Geschichte, ihre Ehre, ihren Ruf. Selbst in der neuen Netflix-Doku Sprint über die schnellsten Männer und Frauen der Welt kommt sie nur sehr am Rande vor, was völlig absurd und auch falsch ist. Aber ihre Zeit kann man ihr halt nicht nehmen. Und einen wichtigen Punkt hast du verschwiegen, Christoph. Doping hat man ihr nie nachgewiesen.
Ja, das stimmt. Und ja, man muss nicht in Flojo verliebt gewesen sein, um zu verstehen, seit 36 Jahren treten Generationen von Frauen gegen ein Gespenst an, das auf einer unsichtbaren Bahn immer wieder vor ihnen über die Ziellinie läuft. Selbst bis obenhin vollgedopte Läuferinnen in besseren Schuhen auf schnelleren Bahnen mit überlegener Lauftechnik hatten keine Chance gegen Flojos Rekord. Flojo war eine Art kollektiver Fiebertraum der Sportwelt, zu schön und schnell, um wahr zu sein. Man nannte sie die Diva der Tartanbahn, weil sie so auffällig gestylt und geschminkt bei den Wettkämpfen antrat, dass sie auch optisch alle Konkurrentinnen in den Schatten stellte. Und auch wenn ich Flojo skeptischer betrachte als du, Mika, als du mir das erste Mal von ihr vorgeschwärmt hast, war auch ich sofort fasziniert. Flojo war ihrer Zeit auf jeden Fall in jeder Hinsicht voraus. An Flojo wurde gezweifelt, über ihr Tempo wurde gestritten, aber sie hat die Welt des Sports für immer verändert. Und nicht nur die. Ihre Rekorde, ihr Style, ihre Bekanntheit, die ganzen Kontroversen, warum erinnert sich heute kaum noch jemand an diese Frau? Diese Frage lässt uns nicht los.
Und deswegen erzählen wir in diesem Podcast die Geschichte dieser zu Unrecht vergessenen Frau. Die Recherche war nicht immer leicht, aber irgendwie hat uns das nur noch mehr motiviert, die Wahrheit über Flojo herauszufinden. Und eine Sache können wir euch versprechen. Selbst wenn ihr euch null für Sport interessiert, das Leben von Flojo handelt von viel mehr. Das hier wird eine Reise zurück in eine einzigartige Ära. Es geht um eine große Liebe und um einen großen Verrat. Um einen gemeinsamen Traum, der zum Albtraum wird. Um einen tragischen Tod und um Geheimnisse, die verborgen bleiben sollen. Um Rassismus, Sexismus und die Frage, was das alles mit uns heute zu tun hat.
Also ich bin ja eher nicht der Typ, der sich gleich in Leute im Fernsehen verliebt. Aber auch ich muss sagen, Ja, das ist schon eine total berührende Geschichte. Eigentlich müsste es über Flojo längst einen Hollywood-Film geben und dass es den noch nicht gibt, ist auch wieder so eine Sache für sich, zu der wir noch kommen werden. Aber gut, wenn Hollywood es nicht macht, erzählen wir jetzt eben diesen ganzen Wahnsinn.
But one of the most beautiful, fluid, fluent runner that you can imagine watching.
Sie fliegt einfach. Keine Bremse und gar nichts. Das ist schon krass.
Da haben wir die Nachrichten dann gehört mit diesem Weltrekord. Und dachte, ach, das kann man so schnell laufen. Also man hat sich schon seine Gedanken gemacht natürlich auch, ne? Wie die Leistungsexplosion. Ne?
Da gibt es natürlich einige Kontroversen.
I'm a champion. I am anti-drug. I do not use drugs. I do not know anybody that does.
She transformed her into something of an international sex symbol.
Ja, ich weiß nicht, warum ich hier eingelassen habe. Es wird die totale Blamage.
Was ist denn los mit dieser Geschichte?
Ich bin Christoph Gertsch.
Und ich heiße Michael Krogirus.
Und ihr hört Flojo, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt. Ein Podcast vom Tagesanzeiger und von der Süddeutschen Zeitung. Folge 1, eine verrückte Zeit.
Es ist für viele Menschen die Frau des Jahres überhaupt. Sie ist eine Frau, die atemberaubende Rekorde aufgestellt hat und das am laufenden Band. Sie ist die schnellste Frau aller Zeiten.
Das ist Günther Jauch. In einem viel zu großen Sakko und mit Igelfrisur moderiert er den großen ZDF-Jahresrückblick Menschen 88. Der Song, der da im Hintergrund läuft, «One Moment in Time», und den Whitney Houston singt, der wurde extra für die Olympischen Spiele 1988 geschrieben. Und diesen «One Moment in Time», den hat Flojo in dem Jahr ja wirklich.
Die zweifache Weltrekordlerin und dreifache Olympiasiegerin, hier ist Florence Griffith Joyner.
Und rein kommt Flojo und winkt von der Bühne.
Hi Florence, thank you for coming.
Dass ich mich vor dem Fernseher an sie verknallt habe, ist da erst ein paar Monate her und jetzt ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen. Sogar in Deutschland und in der Schweiz ist Flojo ein absoluter Megastar. Der junge Jauch wirkt dann auch ziemlich nervös, als sie auf dem riesigen Sofa neben ihm Platz nimmt.
Schon geht's los. Oh, eine Panne jagt die nächste. Unser schönstes Utensil.
Der Ohrstöpsel, den er ihr für die Synchronübersetzung geben will, fällt ihm runter. Er muss sich erstmal hinter die Sofalehne verrenken. Und verrenkt sich dann auch in seiner ersten Frage ein wenig.
Florence Griffith Joyner, wenn man diese Bilder sieht, dann sieht man eine strahlende Olympiasiegerin, eine Frau, bei der Hollywood und Olympia sagen, so kann nur eine Siegerin eine Gewinnerin sein. Sind Sie Ihr ganzes Leben lang Siegerin gewesen, immer auf der Sonnenseite des Lebens gewesen?
Oh no, I've always thought like a winner.
Ich habe mich immer gefühlt, aber ich bin nicht immer die Gewinnerin gewesen. Ich wollte es gerne sein, aber ich bin auch manchmal an der zweiten Stelle gewesen. Und erst 1988 bin ich die Erste geworden.
Ich ahne, dass Jauch damals auf etwas ganz anderes hinaus will. Wahrscheinlich auf Flojos Kindheit, die alles andere als glamourös war und die überhaupt nicht erahnen ließ, dass sie eines Samstagsabends vor einem Millionenpublikum gefeiert werden würde. Aber Flojo geht darauf nicht weiter ein. Sie lächelt freundlich, völlig in sich ruhend und bescheiden. Sie trägt einen Blazer mit grauem Leopardenprint. Wenn ich mir ihre Auftritte aus der Zeit heute anschaue, scheint Flojo mit sehr unterschiedlichen, extravaganten Looks und Rollen zu spielen. Bei einem anderen Interview trägt sie einen riesigen Hut. Bei einem Wettkampf ein Sportoutfit aus weißer Spitze. Bis heute tragen Popstars Outfits, die an Flojo erinnern, ohne dass sie selbst und die meisten von uns es überhaupt merken. Flojo war 1988 eben nicht nur ein Weltstar, sie war auch stilprägend, eine Modeikone.
Dazu passt auch ein alter Fernsehwerbespot, den ich auf YouTube gefunden habe. Es gab da nämlich so eine Art Flojo-Barbie-Puppe. Sie kann fliegen wie der Wind, wird da gesungen. Und die beiden Mädchen in der Werbung, ein schwarzes und ein weißes, kämmen die Haare der Mini-Flojo und ziehen ihr erst ein glitzerndes Abendkleid und dann wieder den pinken Wettkampfdress über, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Der mit nur einem langen Hosenbein. Ich denke mir also, komm, egal, ich bestelle die jetzt einfach, kostet eh nicht viel, zack, PayPal, und dann schauen wir mal, ob die überhaupt ankommt.
Am meisten überrascht vielleicht der Preis. $30 kostet die Puppe nur. Wenn man andere Originalfiguren aus der Zeit kaufen will, für einen He-Man zum Beispiel, zahlt man mehrere tausend Dollar.
Okay, es gibt also noch diese Puppe in irgendwelchen Shopping-Sackgassen des Internets. Aber sonst gibt es von dieser und über diese Frau, die Ende der 80er Jahre die wohl berühmteste der Welt war, nichts. Keine Netflix-Doku, keine Würdigungen in Sportmagazinen. Da frage ich mich, ist das was Rassistisches, was Frauenfeindliches? Ich meine, noch nicht mal eine Biografie gibt es. Naja, fast keine. Ein Buch gibt es. Es ist ein Kinderbuch, nicht mal 60 Seiten lang, von einer Frau namens Rita Williams Garcia. «She persisted» heißt es, also sie blieb hartnäckig. Es kursieren ja schon einige Fakten über Flojo und die stammen fast alle aus Artikeln aus ihrer aktiven Zeit oder aus Interviews mit ihr selbst oder mit Wegbegleitern. Und an diesen Fakten orientiert sich auch dieses Büchlein. Aber so richtig überprüfen lassen sich diese Sachen nicht, weil Flojo ja nicht mehr am Leben ist und eigentlich nur sie sagen könnte, wie es wirklich war. Und so klingt ihre Geschichte von Anfang an ein bisschen wie ein Märchen.
Lange bevor es Flojo gab, gab es ein kleines Mädchen, das Didi genannt wurde. Didi hatte 6 ältere Geschwister und 4 jüngere. Ihre Mutter war eine Schneiderin und ihr Vater ein Elektriker. Die Familie lebte in einer kleinen Stadt in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Didi liebte es, Wettrennen gegen ihre Brüder zu laufen. Und sie war schnell wie ein Blitz. Man gab ihr den Spitznamen Lightning. Die Mutter aber sah etwas anderes in ihr. Sie sah ein Kind, das zu schweben schien, wenn es rannte. Die Familie war bitterarm. Es war alles andere als leicht, schwarz zu sein in einer weißen Gesellschaft. Bald traf die Mutter eine schwere Entscheidung. Sie verließ ihren Mann und zog mit den Kindern in die große Stadt, nach Los Angeles, in den Stadtteil Watts, in die Projects.
Ausgerechnet Watts, muss man vielleicht sagen. Watts, also der Ort, an dem die schnellste Frau der Welt aufwächst, ist einer der ärmsten und gewalttätigsten Orte der USA. Damals sind dort 99% der Einwohnerinnen und Einwohner schwarz.
She grew up in Watts, which was torn to pieces by the 1968 riots.
Das da ist Phil Hirsch, eine Legende im Sportjournalismus. Er ist heute 77 Jahre alt und hat Flojo jahrelang begleitet. Weil wir mehr über sie erfahren wollen, rufen wir ihn an. Hirsch erzählt uns von den Watts Riots, die am 11. August 1965 ausbrechen, kurz nachdem Flojos Mutter mit ihren 11 Kindern dorthin gezogen ist. Die Watts Riots, das ist so eine Art sehr früher Black Lives Matter-Moment. Nach einer eskalierten Polizeikontrolle entlädt sich die Frustration über die ständige Polizeigewalt, über die Arbeitslosigkeit, über die Aussichtslosigkeit als Afroamerikaner, über die ganze Beschissenheit des Lebens in einer durch und durch rassistischen Gesellschaft.
6 days of rioting in a Negro section of Los Angeles left behind scenes reminiscent of war-torn cities. More than 100 square blocks were decimated by fire and looters, and few buildings were left intact. Firemen were harassed
by snipers and brick-throwing. Was das für eine rassistische Zeit war, hört man in diesem Bericht von damals. Da wird aus einem Stadtteil mit 10.000 Einwohnern einfach eine Negro section of Los Angeles. In Watts tobt nun eine Art Bürgerkrieg, bei dem 14.000 Soldaten im Einsatz sind. Eine knappe Woche später sind 34 Menschen tot und über 1.000 schwer verletzt. Für unsere Geschichte ist das wichtig zu verstehen, denn in diesem Umfeld wächst Flojo auf. Also in einem Milieu, in einer Gegend und in einer Zeit, in der die Erwartung an dich als Afroamerikanerin ist, dass du scheiterst, dass du unsichtbar bist und nicht gehört wirst, egal was du leistest.
Ein Jahr nach den Riots beginnt Flojo mit dem Lauftraining. Also, was heißt Training? Sie rennt einfach auf der Straße gegen ihre älteren Geschwister. Und sie ist immer die Schnellste. In einem Interview sagt Flojo später, ihre Kindheit sei glücklich gewesen, weil sie nie gespürt habe, wie arm ihre Familie war.
I had a very happy childhood. Because you know what? I never knew how poor we were until I got older. And I looked back and I thought, wow, we were lucky because we survived.
Didi war ein schüchternes und stilles Kind. Aber als der Lehrer sie fragte, was willst du werden, wenn du groß bist, antwortete sie, alles. Ich will alles werden. Ihre Klassenkameraden lachten, aber Didi lachte nicht. Sie meinte das, was sie sagte. Sie wollte wirklich alles werden. Ihre Mutter war streng mit ihr, aber etwas erlaubte sie ihrer Tochter. Sie durfte sich kleiden, wie sie wollte. Und Didi liebte es, sich zu verkleiden. Sie nähte sich ihre eigenen Kleider und malte sich die Fingernägel an. Sie trug unterschiedliche farbige Socken und ihre Haare hochgebunden zu einem kleinen Turm. Und jedes Jahr schrieb sie sich ein Ziel auf, das sie verfolgen wollte. In ihrem letzten Jahr auf der Highschool war ihr Ziel, die schnellste in ihrem Stadtteil Watts zu werden. Aber es gab eine Schülerin, die genauso schnell laufen konnte wie sie. Valerie Briscoe hieß sie. Und sie lebte ebenfalls in Watts. Valerie war genauso ehrgeizig wie Didi. Und sie widmete jeden Sieg ihrem älteren Bruder, der kurz zuvor erschossen worden war. Auch das entscheidende Schulrennen gewann Valerie. Es war Didis erste Niederlage. Die beiden würden aber bald wieder gegeneinander antreten, nur ein paar Jahre später.
This is the Los Angeles Olympic theme.
...1984 finden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt. Und es sind sehr besondere, sehr politische Spiele. Die Sowjetunion und die meisten Ostblockstaaten boykottieren nämlich die Teilnahme. Es soll für den Westen trotzdem oder umso mehr ein Fest der Superlative werden. An der Eröffnungsfeier schwebt ein Mann mit einem Raketenrucksack ins Stadion. Und für Flojo sind die Spiele so wichtig, weil etwas eigentlich Unglaubliches passiert ist. Das kleine Mädchen, das mit seinen Brüdern um die Wette rennt, startet nun in seiner Heimatstadt bei Olympia. Aber das reicht noch nicht. Ebenfalls am Start ist Valerie Briscoe. Das Mädchen aus der Schule, das schneller war als Flojo. Wenn man so will, findet also hier auf der größten Bühne der Sportwelt eine Revanche statt für diesen Schulwettkampf. Beide Frauen sind absolute Spitzensportlerinnen. Beide qualifizieren sich für das Finale im 200-Meter-Lauf. Aber gewinnen kann nur eine.
Griffith is flying into the bend. Florence Griffith and so too is Briscoe Hooks. The two American girls come off the bend the better. Merlin Otte trying to make ground.
Flojo läuft so schnell sie kann, aber diesmal schwebt sie nicht so wie damals, als ihre Mutter sie zum ersten Mal rennen sah. Ihre Schritte sind schwer, ihr Gesicht ist verkrampft und Valerie Briscoe ist schneller, schon wieder.
It's an Olympic record and a double for Valerie Briscoe Hooks, 21-81.
Bei der Siegerehrung steht Flojo neben Valerie Briscoe auf dem Podest. Die Hände hat sie in die Hüften gestemmt, die Lippen zusammengepresst. Man hat den Eindruck, dass sie mit den Tränen kämpft.
Am
Ein Jahr später hört Flojo dann einfach auf zu laufen. Sie verliert alle Ambitionen, sie schläft schlecht, sie nimmt zu, ihr geht das Geld aus, das sie mit dem Sport verdient hat. Irgendwann beginnt sie in einer Bank zu jobben und nebenbei verdient sie etwas Geld, indem sie ihren Freundinnen die Nägel lackiert. Man muss an diesem Punkt befürchten, dass Flojo das schlimmste aller begabten Schicksale widerfährt. Dass das, wovon sie träumt, für sie unerreichbar bleibt.
Mika, wir haben als Journalistenduo ja schon einiges erlebt. Wir haben auch schon die Geschichten von ziemlich großen Sportlerinnen und Sportlern aufgeschrieben. Wir haben Martina Hingis porträtiert, die große Schweizer Tennisspielerin der 90er Jahre. Oder wir waren in Jamaika und haben ein ganzes Heft über Usain Bolt gemacht, den schnellsten Mann der Welt. Es gibt Leute, die nennen uns Reporter Ehepaar.
Ja, die Biografien von Sportlerinnen sind ja so ein bisschen unser Markenzeichen geworden. Ich glaube, weil wir beide einfach leidenschaftliche Sportfans sind, die sich in so ziemlich jede Randdisziplin reinnerden können. Und du warst ja auch mal selber Spitzensportler.
Ich war Schwimmer, ja.
Ich bin ja übrigens das Gegenteil von einem Schwimmer. Weißt du noch, wie ich dir mal in einem Hotelpool zeigen wollte, dass ich 15 Meter tauchen kann? Also mit einem einzigen Atemzug. Und dann bist du 15 Meter getaucht, aber mit nur einem einzigen Armzug, während ich wie ein Irrer ruderte. Aber was uns eigentlich so fasziniert am Sport, ist, dass er so gemeinsame Erinnerungsmomente schafft. Die großen WM-Finals, bei denen jeder weiß, wo er sie gesehen hat, die großen Namen. Mit Sport bist du, egal wo du dich befindest, sofort mit Fremden im Gespräch. Es ist der Kitt, der alle oder naja viele Menschen verbindet. Und Sport ist oft auch einfach mehr als nur Sport. Und die großen Sportler deswegen auch immer viel mehr als nur ein Name. Sie stehen für ganze Epochen, die sie geprägt haben, für Länder, für die sie antraten, für Gesellschaften, die sie veränderten.
Und so ist das auch mit Flojo. Und doch ist diese Recherche für uns etwas ganz Neues. Denn all die Legenden, über die wir bisher berichtet haben, konnten wir auch treffen. Aber Flojo lebt nicht mehr. Wie recherchiert man also das Leben einer Toten? Wie porträtiert man jemanden, dem man nicht mehr begegnen kann? Zuerst natürlich, indem man liest und schaut, was andere über sie bereits geschrieben haben. Aber wie gesagt, da gibt es gar nicht so viel. Also machen wir uns auf die Suche nach Menschen, die Flojo gekannt haben und uns von ihr erzählen können.
My name is Mary Joyner. I'm 21 years old. I'm from Los Angeles, California, and I'm a singer.
Das ist ein Video von 2012, ein Ausschnitt aus America's Got Talent, der bekanntesten Talentshow in den USA. Man sieht im Vorbericht eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren, großen Ohrringen und einem pinken Top. Mary Joyner heißt sie, und sie erzählt von ihrer Mutter, von Flojo.
I was 7 when she passed away. From that moment on, I knew that my mom wasn't going to be a part of my life anymore.
Sie war 7, als ihre Mutter starb, sagt Mary Joyner. Sie vermisse sie noch immer jeden Tag und sei sicher, ihre Mutter sieht ihr bei jedem Schritt zu und wird eines Tages sogar mit ihr auf einer Bühne stehen. Als Mary Joyner dann vor der America's Got Talent Jury auf der Fernsehbühne steht, geht es direkt um ihren Namen.
I'm great, how are you?
I'm really good. I want to know your name.
My name is Mary Joyner.
I know that last name. Are you related to...
Yes, my mother is Flo Jo.
Oh, wow.
Ob die Überraschung über den Nachnamen Joyner und die prominente Mutter nun wirklich ganz spontan ist, egal. Das Publikum ist jetzt schon gerührt. Und der Juror fragt, ob Flo Jos Tochter denn nun Leichtathletik vorführen werde.
So will you be doing track and field for us this evening?
No, I started my own path and that's singing.
Nein, keine Leichtathletik, sagt Mary. Sie gehe ihren eigenen Weg. Das sei ihr Lebenstraum.
Yes, and it's my lifelong dream.
All right, well, hopefully they'll come true tonight.
Something always brings me back to you.
Never takes too long. Das Lachen da gerade, das kommt von einem Mann hinter der Bühne, den die Regie immer wieder zeigt, während Mary singt. Er trägt einen violetten Pulli, er weint, dann lacht er, dann weint er wieder. Das ist Al Joyner, Marys Vater und der Witwer von Flo-Jo.
Can I just say something? I think we just fell in love with you.
Wir haben uns gerade in dich verliebt, sagt der Juror am Ende von Marys Auftritt. Die ganze Halle steht vor Begeisterung. Mary ist eine Runde weiter und kämpft mit den Tränen, genau wie ihr Vater Al, der sie im Interview danach im Arm hält und an ihre Mutter denkt, an Flo-Jo.
And we always taught her about being the best in the world, whatever you decide to choose.
Flo-Jo, sagt Al Joyner, habe alle möglichen Talente gehabt. Nur singen konnte sie nicht. Aber ihre Tochter werde mal eine Sängerin sein, das habe sie immer gesagt.
Als wir Mary Joyner auf Instagram finden, sind seit dem Auftritt bei America's Got Talent über 10 Jahre vergangen. Ihre Karriere als Musikerin ist, sagen wir vorsichtig, ins Stocken geraten. Sie hat ein paar tausend Follower, veröffentlicht alle paar Monate einen Song, aber so richtig viel Resonanz erhält sie darauf nicht. Das Leben hat es nicht so gut gemeint mit ihr. Ihr Ehemann, der Vater ihres Sohnes, ist ein paar Jahre zuvor gestorben.
Wie sehr sein Tod und auch der frühe Tod ihrer Mutter sie bis heute schmerzen, davon erzählt Mary Joyner sehr offen auf Instagram. Das geht mir schon ziemlich nahe. Michael und ich sind uns gar nicht sicher, ob wir Mary überhaupt kontaktieren sollen. Gleichzeitig scheint sie die Einzige zu sein, die das Andenken an ihre Mutter aufrechtzuerhalten versucht. Neben ihrem persönlichen Account unterhält sie nämlich einen zweiten, der Name Flo-Jo Forever. Irgendwie seltsam. Einerseits hat man das Gefühl, da gibt sich jemand richtig Mühe, dass Flo-Jo nicht in Vergessenheit gerät. Andererseits wirkt die Website auch irgendwie verlassen. Es gibt schon lange keine neuen Einträge mehr. Wir schreiben Mary Joyner im November 2022 dann doch eine Nachricht. Wir schreiben, dass wir gern mit ihr sprechen würden, da wir zu ihrer Mutter recherchieren.
Und hören nichts. 2 Monate lang nichts. Bis sie Ende Januar 2023 plötzlich unsere Nachricht liked und sich entschuldigt, es habe da ein paar, Zitat, «life alterations» gegeben, also Lebensveränderungen. Und ob es für uns denn nun zu spät sei. Überhaupt nicht, schreiben wir zurück. Wir würden uns noch immer über ein Interview freuen. Wir einigen uns auf den 7. März 2023 und Mary schreibt, dass sich jemand aus ihrem Team vorher melden werde, um kurz den Rahmen des Interviews zu besprechen. Kein Problem, sagen wir. Wobei, Life Alterations, was heißt das eigentlich und welches Team? Dann hören wir nichts mehr. Wir fragen nach, Ende März, Anfang April, Ende April, Anfang Mai, Ende Mai, nichts. Kleiner Rückschlag, denken wir.
Ein großer wird sich leider herausstellen, denn es ist das letzte Mal, dass wir etwas von Mary Joyner hören.
Wir schreiben dann andere Leute an, die Flo-Jo gekannt haben. Ihren früheren Trainer Bobby Kersey, Wegbegleiter, Zeitzeugen, ehemalige Gegnerinnen.
Dear Gail Devers.
We are two journalists writing for Das Magazin.
Do you think you could find the time to talk to us? Hi, Lorna. Just checking in. Did you get my last message?
Hi, Lorna. Happy New Year. Just checking in again. Did you get our message?
Hi, Travis. Hi, Tucker. Just a quick reminder. Did you get in touch with Evelyn Ashford?
Wir schreiben unzählige Mails, stellen unzählige Facebook-Freundschaftsanfragen. Wir holen uns für LinkedIn sogar eine Premium-Mitgliedschaft, damit wir noch mehr Kontaktversuche rauslassen können. Aber wir kriegen 0 Antworten. 0. Naja, eine Antwort bekommen wir dann doch.
Lieber Christoph Gertsch und Michael Krogerus, als KI-Assistent kann ich nicht für Mr. Al Joyner sprechen, aber ich kann ein paar Vorschläge machen, wie Sie ihn erreichen können. Am besten über folgende E-Mail und bitte erklären Sie, wie dieses Interview der Erinnerung an Flo-Jos Leben und Leistung dient.
Als ein KI-Assistent? Naja, diese Nachricht erreicht uns vom Instagram-Account von Al Joyner, Flo-Jos Ehemann, Mary Joyners Vater. Ist das ein Fake? Denn mehr kommt dann nicht mehr. Wir schreiben also weiter munter Mails. an Leute, die jemanden kennen oder gekannt haben könnten, an Highschool-Coaches, an die Sportabteilung ihres ehemaligen Colleges, an Leute vom amerikanischen Leichtathletikverband. Manche antworten, die meisten nicht. Und niemand hat noch Kontakt zu irgendjemandem.
Das an sich ist normal, wenn man Journalist ist. Man schickt tausend Anfragen und niemand meldet sich. Aber das sind ja keine Promis. Es ist nicht so, als ob wir versuchen würden, Madonna zu kontaktieren oder den Papst. Diese Leute waren vielleicht mal groß, aber heute interessiert sich kaum noch jemand für sie. Sie sind Privatpersonen, pensioniert, Hobbysportlerinnen.
So sehr es uns nervt, dass wir nicht weiterkommen, wir fühlen uns eigentlich bestätigt. Da scheint doch was zu lauern, vielleicht irgendein Geheimnis. Offenbar sind wir mit unserer Recherche an etwas dran. Nur unser Chef, Bruno Ciaudin, der beginnt an unserer echt zeitfressenden Obsession mit dieser Flojo zu zweifeln.
Also ihr wollt mir jetzt wirklich eine Geschichte erzählen, die 95% unserer Leserinnen und Leser nicht kennen oder schon längst vergessen haben. Eine Geschichte, in der es um eine Frau geht, die unter Dopingverdacht steht. Und eine Geschichte, zu der offensichtlich niemand mit euch reden will.
Bruno ist alles andere als begeistert, aber weil er ein netter Chef ist, schlägt er uns einen Kompromiss vor. Er gibt uns noch eine Woche und dann müssen wir ihm aber etwas Konkretes vorlegen. Ansonsten zieht er uns sozusagen den Stecker. Wir fragen uns also, wie können wir ihn doch noch überzeugen? Wir haben nichts vorzuweisen, außer all unsere Fragen zur schnellsten Frau der Welt. Eigentlich müssen wir alles abblasen. Aber dann passiert es doch noch. Jemand spricht mit uns über Flojo und nicht irgendjemand.
Hello, can you hear me?
Yes, hi, this is Michael and Christoph.
Hi.
Yes. Hello, Michael, this is Al.
Ja, genau. Am anderen Ende der Leitung sitzt Al. Al Joyner. Dass wir ihn sprechen können, verdanken wir dem US-amerikanischen Leichtathletikverband. Da hatten wir vor Wochen mal eine Mail hingeschrieben und dann ewig nichts gehört. Bis sich dann eine gewisse Artie Parekh bei uns meldet. Sie schreibt, sie habe gerade die Kommunikationsleitung übernommen. Sie will offensichtlich Arbeit erledigen, die ihre Vorgänger haben liegen lassen, zum Beispiel eine unserer Anfragen. Artie Parekh schreibt, sie könne ein Interview mit Al Joyner organisieren, also dem Ehemann von Flojo, der seine eigene Karriere geopfert hat, um Flojo an die Spitze zu führen. Dazu werden wir noch kommen. Wir haben selbst schon nicht mehr daran geglaubt, dass der noch mit uns redet.
Al, can you hear us?
Yes. Oh. Can you hear me?
Yes.
Yes, we can hear you. Yes.
Okay.
In einem grauen Sweatshirt und freundlich lächelnd sitzt er dann endlich vor uns und erklärt, dass seine Nachricht an uns wirklich eine künstliche Intelligenz geschrieben hat. Und dann geht es um sein erstes Treffen mit Flojo.
Well, where do we begin? You know, well, start for me for 1980.
1980, sagt Al Joyner, sieht er Flojo zum ersten Mal. Nie hätte er gedacht, dass diese Frau 7 Jahre später seine Ehefrau werden würde.
But I had never seen anybody look like that that ran track and field.
Because she looked so gorgeous, or because she.
Yeah, she was very beautiful, hot, quiet.
Und nie hätte er jemanden gesehen, der so schön, so elegant und auch noch so freundlich war.
Very elegant.
Look, this is we were. The thing is.
Der Videocall mit Al Joyner dauert ungefähr eine halbe Stunde. Er ist total entspannt und richtig lustig. Und irgendwie scheint es ihn zu berühren, dass sich zwei Journalisten, auch nur aus dem fernen Europa, so sehr für seine Frau interessieren. Endlich. Und dann passiert das, womit wir nie gerechnet hätten. Al lädt uns ein, ihn in San Diego zu besuchen, damit er uns alles erzählen kann, ganz in Ruhe. Wir freuen uns wie kleine Kinder. Das ist der Durchbruch in dieser Recherche.
I am so much looking forward to this trip and to spending time with you and talking to you about all this. Thank you so much.
Yes. You're very welcome. I'm looking forward to announcements. I got a date between November 14th to whatever time to the 21st.
Yes.
Yeah, I'll pick those dates and then.
Ganz ehrlich, dass wir ihn treffen können, das hätte ich nie gedacht. Alle anderen ja,
Aber Al Joyner, der 11 Jahre mit Flojo verheiratet war und sich seit ihrem Tod 1998 wirklich rar gemacht hat, der auch kaum Interviews gegeben und so gut wie nie über seine Frau gesprochen hat. Das hätte ich nicht gedacht.
Sie heiraten 1987. Es ist das Jahr, in dem Flojo nochmals ganz von vorne beginnt. Sie kehrt aus dem Sportruhestand zurück, gibt sozusagen den Rücktritt vom Rücktritt und läuft nur 15 Monate später Weltrekord. Zu einem Zeitpunkt, als wirklich niemand mehr sie auf dem Zettel hat, als selbst in der Leichtathletik-Szene wahrscheinlich die meisten sie schon vergessen haben.
1986, she was basically a wash. She was working as a sales rep on a, she had a desk job and she didn't do anything.
Das ist wieder die Reporterlegende Phil Hirsch. Er erzählt uns hier eine berühmte Geschichte, dass Flojos Trainer Bob Kersey witzelte, sie hätte 30 Kilogramm Übergewicht gehabt, als sie im April 1987 bei ihm trainieren wollte. Flojo sagte auf Kerseys Spruch laut Phil Hirsch, nein, 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 es waren nur 8 Kilogramm.
No, it was actually 15 pounds. And Kersey commented back something to the effect, I don't know, but I couldn't see around you when I looked at you.
Man kann sagen, dass dieser Bob Kersey ein ziemliches Arschloch war. Aber 15 Monate später läuft Flojo Weltrekord. Sie verbessert ihre Bestzeit um eine halbe Sekunde. Das klingt nach nichts, ist aber über 100 Meter verdammt viel. Aus einer zurückgetretenen Olympia-Zweiten wird die schnellste Frau der Welt.
Die 15 Monate zwischen ihrem vorläufigen Karriereende und diesem Lauf für die Ewigkeit sind nicht nur wichtig, um Flojos Weltrekord zu verstehen, sie sind der Schlüssel zu allem, was bei Flojo wichtig ist. Nach diesen 15 Monaten ist sie eine andere Frau. Wie geht das? Von der Bankmitarbeiterin zur Sportlegende. Was bitte ist in diesen 15 Monaten passiert?
Genau darum geht es in der nächsten Folge von Flojo, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt.
Wir verstehen besser, welcher irre Plan hinter Flojos Rekordlauf steckt und was der mit ihrer großen Liebe zu tun hat.
If you go back, look at the film of her running mechanics in 84, then look in 88, that's the difference. That's the secret.
Erholungsphasen kann man allerdings auch durch Dopingmittel natürlich sehr gut verkürzen und dadurch das Leistungsniveau verbessern.
Wir erfahren, wie Flojo in der Öffentlichkeit wahrgenommen und auch dargestellt wird.
Für das Viertelfinale trug die Dame lila. Ein pflaumenfarbener Body umschmeichelte Florence Griffith Joyner vom Hals bis zu den Knöcheln.
Doch ihr linkes Bein war nackt. Irgendwie wirkte es nackter als jedes andere nackte Körperteil in diesem Rennen.
Wir sprechen mit Frauen, die sich heute nur wundern können, wie mit Flojo umgegangen wurde.
Es erstaunt mich schon immer wieder, dass so viele Leute das überhaupt nicht checken, dass wir immer geschminkt sind mit Schmuck und allem drum und dran.
Und dann haben Mika und ich plötzlich Angst, dass Flojos Rekord doch noch gebrochen wird.
Was wäre schlimmer für unsere Geschichte, wenn der 100-Meter-Rekord fällt oder der 200-Meter-Rekord?
Der 100-Meter-Rekord, den müssen wir verhindern.
Folge 2 könnt ihr mit einem Abo des Tagesanzeigers jetzt schon hören unter tagesanzeiger.ch/flojo oder in der Tagi-App. Falls ihr noch kein Abo habt, findet ihr dort auch ein Spezialangebot.
Das war eine verrückte Zeit. Die erste von 7 Folgen von Flojo, die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt. Eine Podcast-Serie vom Tagesanzeiger und von der Süddeutschen Zeitung. Autoren und Hosts Christoph Gertsch und ich, Michael Krugerus. Projektleitung Patrick Bauer. Regie, Produktion und Sounddesign Carlo Sarski. Redaktion Helen Krüger-Jansson. Redaktionelle Mitarbeit Mirja Gabatula und Noah Fendt. Dramaturgische Beratung Till Krause. Sprecherinnen und Sprecher Angelika Bender, Bernhard Heckler, Leopold Zag.